Moin und hallo zu einer neuen Folge ABCDE HR.
Dem HR Business Podcast mit Insights von A bis Z.
Mit deinen Hosts Michelle Steinmetz
und Leonie Peters.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der Folge. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge ABCDE HR. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass wir jetzt hier heute nicht so wie beim letzten Mal aufnehmen.
Ja, heute sind wir wieder getrennt. Ich vermisse dich ein bisschen an meiner Seite neben mir auf der Couch beim Reden. Was soll man machen, ne?
Ja, und wer es vielleicht auch noch nicht mitbekommen hat, wovon wir überhaupt sprechen, kleiner Hinweis zu unserer letzten Folge. Wir waren in der letzten Folge live auf der Talent Pro in München und da durften wir dann wirklich mal in Person zusammensitzen und unseren Podcast live aufnehmen und hatten ganz, ganz, ganz tolle Gäste bei uns in unserer Podcast-Lounge, nennt man das so, ja.
Ja.
Und also für alle, die es noch nicht gehört haben, gerne mal gleich im Anschluss direkt eine Folge zurück und reinhören.
Ja, das war tatsächlich, glaube ich, auch das vierte Mal oder so, dass Michelle und ich uns gesehen haben live in über einem Jahr. Also es ist ein Highlight auf jeden Fall. Aber damit sind wir nun auch offiziell in der zweiten Hälfte des Alphabets angekommen. Also die Hälfte haben wir schon durch. So schnell kann es gehen. Jetzt bin ich bei Buchstaben N schon angekommen. N wie Nordpol.
Ja, und heute haben wir ein super spannendes Thema mitgebracht, womit wir uns sehr viel beschäftigen und was auch ja in Unternehmen glücklicherweise immer mehr zum Thema wird, das Thema Neurodivergenz.
Kurze Frage an dich, also so vor dieser Folge, kanntest du den Begriff schon?
Ja, also klar, ich glaube vor allem durch LinkedIn und vor allem, wenn man sich in dieser HR-Bubble auch bewegt, dann früher oder später wird man mit diesem Begriff konfrontiert. Aber ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, ja, Neurodivergenz, das war für mich schon mal so ein Begriff. Und ich wusste auch so grob, was darunter alles fällt. Aber dann kam der Begriff Neurodiversität. Und dann war ich so, oh, ist vielleicht doch nicht das Gleiche. Vielleicht muss ich mich doch mal ein bisschen mehr noch mit dem Thema beschäftigen. Aber bei dir ist ja, ja, du warst ja schon voll drin im Thema, oder?
Also ja, aber auch nicht so lange, wie man denkt, würde ich sagen. Also so, dass es, und was genau, hören wir gleich, aber dass das alles so unter diesen einen Begriff fällt, das ist mir auch erst so, sage ich jetzt mal, vor so vielleicht 2 Jahren oder so klar geworden. Mhm. Und seit dem letzten Jahr beschäftige ich mich viel intensiver damit und bewege mich auch viel so in dieser Bubble. Aber ja, also finde ich interessant und ich hoffe, dass viele von euch den Begriff vielleicht auch noch nicht kannten oder gerade erst irgendwie gehört haben und jetzt Bock haben, da was Neues drüber zu lernen.
Ja, und es wird auch eine ganz spezielle Folge, weil wir nicht nur eine ganz tolle Gastexpertin dabei haben, nämlich die Nadine Schumacher, sondern auch ganz viel Input von betroffenen Personen aus der Community bekommen haben.
Es gibt nämlich viele, viele, viele tolle Content-CreatorInnen auf LinkedIn zum Beispiel, natürlich auch überall anders, aber ich sehe meistens die halt auf LinkedIn, die selbst neurodivergent sind und auch viel darüber aufklären, also wirklich mit Erfahrung aus erster Hand kommen. Zum Beispiel Daniela Schubert, Vera Subiran, Jasmin Ben Maximovic, Faye Wundersee, Sarah Eichler, Shinome, Laura Noelgassen und noch viele, viele, viele weitere. Die Links zu diesen Profilen findet ihr natürlich in den Shownotes, damit ihr euch da mal reinklicken könnt und mal anschauen könnt, was die Leute so alles darüber berichten. Aber von vielen dieser Personen hört ihr auch tatsächlich heute in der Folge noch.
Und bevor wir jetzt auch richtig in die Folge starten, noch ein kleiner Hinweis von uns. Wir sind keine Expertinnen, versuchen aber unser Bestes, diesem wichtigen Thema gerecht zu werden und tun es aber sicherlich nicht an jeder Stelle. Also habt etwas Nachsicht mit uns.
Wir freuen uns deswegen umso mehr, wenn ihr uns Hinweise auf LinkedIn dalasst, uns gegebenenfalls korrigiert und natürlich auch eure Perspektive teilt. Also Michelle, was gucken wir uns heute so an?
Ja, wie immer würde ich sagen, starten wir erstmal damit, uns den Begriff Neurodivergenz anzugucken. Das heißt, wir gucken uns die Definition an und auch den Gegenbegriff neurotypisch und die unterschiedlichen Ausprägungen der Neurodivergenz. Wobei wir sagen müssen, wir haben uns jetzt gezielt auf 3 fokussiert. Das ist einmal ADHS, ADS, das Autismus-Spektrum und Dyslexie. Und dann schauen wir uns an, was bedeutet Spektrum überhaupt?
Und wir wollen uns natürlich auch damit beschäftigen, so was hat dieses Thema mit uns und der Arbeitswelt und der HR zu tun? Deswegen gucken wir uns an, Neurodivergenz in der Arbeitswelt, was für Vorteile bringt zum Beispiel Neurodiversität, welche Herausforderungen bestehen für ArbeitnehmerInnen und ja, wie viele Unternehmen beschäftigen sich überhaupt damit? Also ist ja auch so eine Frage, weil wir ja gerade schon gehört haben, so nicht jeder kennt das Thema. Aber am wichtigsten natürlich, wir gucken am Ende auch, wie können Unternehmen unterstützen und ein inklusives Arbeitsfeld für neurodivergente Personen schaffen.
Und natürlich, wie schon erwähnt, am Ende erwartet euch wie immer unser Experten-Talk.
Also, was bedeutet Neurodivergenz? Unter Neurodivergenz versteht man das sensorische und neurologisch-biologische Funktionsweisen des Gehirns und des Nervensystems von der allgemeinen Mehrheit abweichen.
Das heißt im Prinzip, dass ja, die Wahrnehmung, Fähigkeiten, aber auch Bedürfnisse sich von neurotypischen Menschen unterscheiden. Was unter neurotypischen Menschen zu verstehen ist, dazu kommen wir gleich noch. Also grundsätzlich ist es aber so, dass Neurodivergenz selbst ein soziopolitischer Überbegriff ist. Das heißt, es ist keine direkte Diagnose.
Beim Mix and Thrive Collective, einer neurodivergenten Community, haben wir gelernt, dass der Begriff von Kassiane Asasumasu geprägt wurde. Asasumasu ist selbst eine autistische, queere Person of Color mit posttraumatischer Belastungsstörung. Von den beiden GründerInnen des Mix and Thrive Collectives, Daniela und Vera, hört ihr auch später noch. Den Link zur Community findet ihr auch in den Shownotes.
Was ich auch total spannend finde, ist, dass es oft mehr als eine Ausprägung ist, wenn wir von Neurodivergenz sprechen. Also man spricht von einem sogenannten Spektrum. Dazu erzählen wir aber auch gleich noch ein bisschen mehr. Und vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie neurodivergent sind. Also neurodivergente Ausprägungen können sowohl vererbt werden, aber eben auch im Laufe des Lebens erworben werden.
Man geht davon aus, dass etwa 15-20% der Bevölkerung neurodivergent sind. Das lässt sich aber alles allgemein sehr schwer abgrenzen. Das liegt einerseits daran, dass es so unterschiedliche Spektren gibt, andererseits aber auch daran, dass die Diagnose nicht immer so leicht ist.
Ja, und ich hatte es ja auch gerade schon mal angeschnitten. Oft gehören Menschen eben ja mehreren Ausprägungen an, also zum Beispiel Autismus mit Ausprägungen der ADHS und auch Lernstörungen. Also man spricht zum Beispiel von AUDHS, also einer Kombi von Autismus und ADHS. Also diese 15-20% sind halt lediglich ein internationaler Schätzwert. Es ist halt einfach keine richtige Aussage über die Dunkelziffer.
Es wird aber immer so gesagt, so scheinbar wird es irgendwie mehr. Also mehr Leute werden neurodivergent. Das ist aber eine sehr schwierige Aussage, die wir nochmal ein bisschen auseinandernehmen möchten. Weil ja, dadurch entstehen halt auch irgendwie so Conspiracy Theories, die ich mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal irgendwie gehört hast, Michelle, aber es wird dann zum Beispiel gesagt, oh ja, Impfungen führen dazu, dass man Autismus hat. Also oder autistisch ist. Das ist natürlich falsch. Also da gibt es keine wissenschaftlichen Belege für. Die Zahlen steigen nämlich primär an, da die Awareness-Arbeit und die Entstigmatisierung zum Thema steigt. Und so Personen vielleicht eher darauf kommen, dass sie neurodivergent sind, weil sie merken, ah, okay, das habe ich vorher noch nie gehört und das dann halt nochmal irgendwie tiefer schauen und eventuell dann auch diagnostiziert werden und sich allgemein auch vielleicht sicherer fühlen, ihre Diagnose offen zu legen. Das ist ja auch noch so ein Ding, was in die Dunkelziffer zählt. Also es gibt vielleicht viele Menschen, die wollen das einfach gar nicht sagen, weil sie Angst vor Diskriminierung haben, berechtigterweise. Hier auch nochmal ein Hinweis, also man braucht nicht zwingend eine Diagnose, um als neurodivergent zu zählen oder zur Community zu zählen. Aber trotzdem muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist auch so ein Thema, was oft ist irgendwie so Selbstdiagnosen, zum Beispiel durch TikTok. Mhm. Ich glaube, da muss ich mir auch, das erzähle ich, glaube ich, später auch nochmal im ExpertInnen-Talk, da muss ich mir auch ein bisschen an die eigene Nase packen, irgendwie TikTok-Algorithmus sagt, oh, vielleicht hast du ja ADHS. Da muss man einfach vorsichtig sein. Und zu dem Thema hat die liebe Jasmin uns auch einen Kommentar zugeschickt.
Also was mich am allermeisten nervt, ist dieses ADHS hat ja jeder ein bisschen oder ich bin ja auch ein bisschen autistisch. Das nervt mich absolut. Nein, hat nicht jeder. Und der Satz verharmlicht nicht nur unsere Herausforderung, also als Neurodivergente, sondern macht es halt auch super schwer, ernst genommen zu werden, wenn es denn um Diagnosen geht, um Unterstützung und Anerkennung und so weiter. Es ist halt einfach kein Modetrend, es ist keine Persönlichkeitseigenschaft, es ist einfach eine neurologische Variante meines Gehirns. Und die hat halt Auswirkungen, positive wie negative. Irgendwie, genauso wie du keinen Mumps hast, wenn du ein bisschen Ausschlag hast, hast du auch kein ADHS, weil du dich manchmal nicht konzentrieren kannst. Und es nervt mich, dass das so, ja, so hingestellt wird, als hätte jeder das so ein bisschen.
Dann grenzen wir jetzt den Begriff Neurodivergenz mal von Neurodiversität ab. Also ganz wichtig ist, Neurodivergenz ist eine allgemeine Abweichung von neurotypischen Standards. Und man muss dazu sagen, dieser Begriff Standard ist wie oft geprägt von veralteten Denkmustern und auch Wissensständen. Deshalb versuchen wir auch das Wort mit Vorsicht zu genießen und auch mit Vorsicht zu verwenden. Also Normen verändern sich und dazu wird auch Vera später nochmal ein bisschen was zu erzählen. Aber einmal zum Begriff Neurodiversität, auch neurologische Diversität genannt. Das ist ein soziologischer Überbegriff, geprägt von der australischen Sozialwissenschaftlerin und Autismusforscherin Judy Singer. Der Begriff beschreibt Menschen mit einer Vielfalt von unterschiedlichen neurologischen Ausprägungen. Und kleiner Side-Fact, neurodivers kann grammatikalisch nur eine Gruppe beschreiben, also Personen mit neurologischer Vielfalt, keine Einzelperson.
Also Neurodiversität haben wir einfach in der Gesellschaft, ob wir wollen oder nicht, rein statistisch gesehen. Also die Personen existieren einfach, das sucht sich ja auch niemand aus. Also es ist einfach ein Grundzustand, der in unserer Gesellschaft herrscht. Dann haben wir ja auch schon den Begriff neurotypisch mehrfach genannt. Man bezeichnet das auch als neurologisch typisch. Das bedeutet die Zugehörigkeit zu einem Normbereich mit einer üblichen Normabweichung bezüglich Nerven- und Gehirnfunktion. Es handelt sich also um ein neurologisches Profil, das als typisch für die Mehrheit angesehen wird. Aber da gibt es natürlich auch kritische Stimmen. Es gibt nicht wirklich ein typisches Gehirn, also einen Standardbauplan.
Finde ich super spannend. Also wie denkst du da so drüber? Findest du, dass der Begriff neurotypisch so wie, ja, ich sag mal, so wie man ihn in vielen Quellen ja auch noch liest, ne, so das Standardgehirn, ist das noch zeitgemäß, das so zu betiteln oder auch so zu definieren?
Boah, ich weiß nicht. Also ich finde es jetzt nicht so krass zeitgemäß, einfach weil es ja schon eine große Gruppe ist, die zum Beispiel neurodivergent ist. Und ich würde mir schon eher halt einfach wünschen, dass man einfach mit der Annahme rangeht, unsere Gesellschaft ist neurodivers und es gibt halt einfach verschiedene Funktionsweisen. Und dadurch, dass es so verschiedene Ausprägungen gibt und es gibt neurotypische Menschen, die sind ja auch nicht alle gleich. Also das ist ja auch alles, ja, da gibt es ja auch Unterschiede in den Funktionsweisen und Gehirn und sonst was. Also weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, das ist super typisch. Aber ich verstehe auch, dass das aus medizinischer Sicht so eine Kategorisierung vielleicht auch Sinn ergibt. Also ich weiß nicht.
Ich bin da tatsächlich genau an dem gleichen Punkt wie du. Also ich finde halt medizinisch kann ich es irgendwo nachvollziehen, dass man einfach auch der Diagnose halber sagt, es gibt halt irgendwo eine Abgrenzung. Und trotzdem bin ich der Ansicht, es ist einfach so, kein Gehirn ist gleich. Jeder ist ja auch irgendwo einmal erblich, irgendwo auch unterschiedlich bedingt.
Ja.
Und auch einfach durch die Erfahrungen, die man ja mit der Geburt bis zum Ende des Lebens macht, ist ja einfach jedes Gehirn anders geprägt, jedes Nervensystem entwickelt sich anders. Deswegen finde ich es halt super schwierig. Ich gehe da total mit den Kritikern, finde aber auch den Zwiespalt zur Medizin dahingehend echt, ja, ich finde es super schwierig.
Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja gerade HörerInnen, die einen besseren Begriff kennen, den man verwenden könnte. Lasst uns den auf jeden Fall in den Kommentaren da.
Schauen wir uns jetzt mal die unterschiedlichen Ausprägungen der Neurodivergenz an. Wichtiger Hinweis an der Stelle, wir gucken uns wie gesagt erstmal nur drei Begriffe an und auch diese nicht zu detailliert, sondern wir möchten euch ein oberflächliches Bild schaffen und zumal hier auch nicht wirklich Standards herrschen. Das ist natürlich bei jedem Menschen super individuell. Und noch ganz wichtig, wir geben hier keine medizinischen oder psychologischen Tipps oder eine Sicherheit, sondern wir recherchieren das, was wir euch hier so erzählen, nach bestem Wissen.
Ausprägungen und ihre Symptome sind für gewöhnlich im sogenannten ICD-10, beziehungsweise ich glaube mittlerweile gibt es einen ICD-11 und im DSM-5 zu finden. Das sind Klassifikationssysteme für Erkrankungen und viele, viele, viele andere Symptome. Und hier werden neurodivergente Ausprägungen häufig noch als Erkrankung klassifiziert. Deswegen hört man am Ende von den meisten Namen auch das Wort Störung. Also aber auch da ist so ein bisschen Kritik, so bezeichnet man das jetzt noch als Störung oder nicht, medizinisch gesehen schon irgendwie. Wir benutzen jetzt die Begriffe, die so in den Klassifizierungssystemen benutzt sind, aber wir möchten gerne darauf hinweisen, dass ja in der Bubble sozusagen diese Begriffe auch kritisiert werden. Wir sprechen aber generell über ein paar häufige und bekannte Formen, die unter diesen Schirm fallen der Neurodivergenz. Es gibt aber noch viele, viele weitere Ausprägungen und wir haben ja auch schon gesagt, oft treten diese Ausprägungen auch gemeinsam auf.
Ja, und unter diesen Umbrella-Begriff fallen zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, oft auch PTBS genannt, Tourette und eben viele, viele andere.
Wir sprechen heute aber über die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, also ADHS, die Autismus-Spektrum-Störung, also ASS oder auch einfach Autismus genannt, und Dysgraphie bzw. auch Dyslexie.
Starten wir also erstmal mit ADHS. Also wie Leonie gerade schon gesagt hat, ADHS ist kurz für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Das gibt es aber auch ohne den Zusatz der Hyperaktivität.
Ich weiß nicht, wie das bei dir damals in der Schule war, Michelle, aber so das Erste, so was ich von ADHS mitgekriegt habe, war so, es wird so ein bisschen so als so eine kleine, also so Zappel-Philipp-Krankheit bei Jungen verkauft sozusagen. Also da gab es Jungs, die halt super viel rumgerannt sind und die hatten dann auf einmal eine ADHS-Diagnose. Und irgendwie bei Mädchen war das so nie das Thema. Ich glaube, darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück. Aber ich weiß nicht, war das bei dir auch so, der zappelt viel rum, der muss ADHS haben?
Ja, tatsächlich schon. Also da ist mir auch gerade direkt so eine Erinnerung hochgekommen. Da waren halt immer so ein, zwei Jungs, entweder aus den Klassen, so, die waren halt sehr aufgedreht und waren immer sehr, ich sag mal, drüber. Und da wurde immer direkt der Stempel, auch tatsächlich, wenn ich mich so dran erinnere, auch von den Lehrern gesetzt, ja, das Kind hat ADHS. Also finde ich auch total verrückt, dass das auch früher so abgestempelt wurde, so ohne, also von einer Lehrkraft.
Ja, auf einmal sind alle Mediziner und Ärztinnen.
Ja, also, auf jeden Fall.
Richtig wild. Ja. Aber was ist ADHS? Dann erklär uns das mal.
Genau, es ist eine neuronale Entwicklungsstörung. Also die wurde erstmals dokumentiert 1992. Und ADHSler haben ein sogenanntes dopaminbasiertes Gehirn. Also im Gehirn ist zu wenig Dopamin. Und wenn aber jetzt Interesse auftritt, dann funktioniert das Gehirn grundsätzlich besser. Das heißt, Menschen können sich dann stundenlang für etwas interessieren. Man spricht hier auch von einem Hyperfokus. Und was ganz wichtig ist, ich finde, das war bei uns früher immer so ein Thema, ADHS hat absolut nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun. Also es ist einfach so, dass das Gehirn die Umwelt ganz anders wahrnimmt. Und so typische Merkmale, auch hier wieder der Hinweis, es ist nicht bei jeder Person gleich und nicht auf jede Person treffen diese Merkmale zu. So typische Merkmale sind zum Beispiel hohe Reizoffenheit, dann Unaufmerksamkeit und Prokrastination, wobei man da sagen muss, es ist bei ADHS oft sehr gegensätzlich. Das heißt, auf der anderen Seite hat man da wieder dann diesen Hyperfokus, also dass sich die Menschen total für etwas stundenlang begeistern können. Ein anderes Merkmal ist aber auch kreatives Denken oder auch ein hohes Energielevel. Und man hat auch eine exekutive Dysfunktion, das heißt Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite kann es aber auch dazu kommen, dass es eine sehr hohe Impulsivität gibt und ein sehr schnelles Denken und Handeln. Und was ich auch total interessant fand bei der Recherche, es gibt auch Unterschiede in der Diagnose, besonders bei den Geschlechtern. Also Frauen erhalten tendenziell viel, viel später die Diagnose als Männer. Also wie eben ja auch schon gesagt, das ist so ein großes Stigma, dass es so eine Jungskrankheit ist. Also, und ich glaube, da fallen dann halt auch einfach Mädchen oder auch Frauen aus diesem Raster raus. Die werden einfach dann gar nicht mehr so beachtet und ganz einfach vernachlässigt.
Kommen wir nun zur Autismus-Spektrum-Störung, also ASS. Auch hier handelt es sich um eine neurologische Entwicklungsvariante. Diese Entwicklungsweise wird durch Unterschiede im Gehirn verursacht. Dabei können Fähigkeiten von ASS-Betroffenen sehr stark variieren, also zum Beispiel Konversationsfähigkeiten. Es gibt auch hier einfach eine andere Wahrnehmung der Umwelt. Dadurch kann es manchmal passieren, dass zum Beispiel soziale Interaktion oder Interpretation erschwert wird. Auch hier erhalten Frauen erst später eine Diagnose als Männer. Also das sieht man bei neurodivergenten Ausprägungen sehr oft. Gerade bei Autismus bewegt es sich auf einem Spektrum. Heißt, hier gibt es viel Vielfalt und Variabilität in der Ausprägung von Autismus. Und Autismus kann auch wie andere neurodivergente Ausprägungen genetisch bedingt sein. Mögliche Merkmale sind dann zum Beispiel, das ist, was häufig angenommen wird, so, es gibt Schwierigkeiten in der Kommunikation, insbesondere bei der nonverbalen Kommunikation, also Mimik und Gestik. Oft ist diese Interpretation jedoch ein Vorurteil. Und dazu gibt uns Vera nochmal eine Perspektive.
Also zuerst muss ich das ein bisschen einordnen, weil Neurodivergenz ist natürlich mehr als Autismus und ADHS. Auch Persönlichkeitsstörungen, Trauma, Long-Covid sind eigentlich alles Dinge, die dazu zählen. Aber wir haben eben nicht wirklich viele Studien dazu. Deswegen muss ich auch da mich auf eine Studie beziehen, die das auch sehr unterstreicht, wie eben autistische Menschen oft als die UrverursacherInnen von Kommunikationsproblemen gesehen werden. Dabei ist es eigentlich so, dass neurotypische Menschen, autistische Menschen innerhalb von Sekunden negativer bewerten, einfach aufgrund ihrer Redeart, Mimik, Gestik. Und der einzige Fall, in dem das nicht eintritt, ist, wenn nur ein Transkript vorliegt und die Person nicht die autistische Person im Gespräch sieht. Und das finde ich sehr schwierig, dass der Defizit in dem Moment sofort auf die autistischen Menschen gelegt wird, obwohl es eigentlich um das Miteinander geht.
Man spricht bei diesem Thema auch über das doppelte Empathieproblem nach Damien Milton. Also es wird zum Beispiel gesagt, es gibt eigentlich gar keine Defizite bei autistischen Personen, sondern dadurch, dass es einfach unterschiedliche Stile sind, führt das auf beiden Seiten einfach zu Missverständnissen. Also das finde ich super interessant. Also doppeltes Empathieproblem ist auf jeden Fall ein Begriff, den ihr euch mal anschauen solltet. Aber andere Merkmale, wie gesagt, auch Bedürfnis nach Routine und Struktur, auch eine sehr hohe Reizsensibilität, zum Beispiel bei Geräuschen und Licht und eine sehr ausgeprägte Wahrnehmung von Details, Mustern und Zusammenhängen. Das ist eine Stärke, die auch Faye bei sich beobachten konnte.
Eine ganz besondere Arbeitssituation, in der mir meine Neurodivergenz sehr geholfen hat, war vor vielen Jahren, als ich in die Projektplanung für eine Großveranstaltung auf der Messe kurzfristig mit eingestiegen bin und dann die Verantwortung für die Mietmöbel bekommen habe. Was hieß, dass ich mir die Mietmöbelverträge und die Hallenpläne und die TeilnehmerInnenzahlen sehr schnell eingeprägt habe und auch dann kurzfristig noch Änderungen erwirken konnte und auch Fehler und Unreimtheiten gefunden habe, was zum einen 50.000 zu unseren Gunsten waren und zum zweiten auch die Planung wesentlich erleichtert hat, dass ich einfach die Hallenpläne komplett im Kopf hatte.
An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wir tendieren generell dazu, Menschen fremd zu diagnostizieren. Also ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe, dass irgendwer sagt so, oh, die Person hat mich gar nicht beim Reden angeguckt, die ist bestimmt autistisch. Also das ist absoluter Quatsch. Da müssen wir uns, ich glaube, auch selbst alle immer mal irgendwie reflektieren und zurücknehmen und schauen, so hier, wir sollten nicht auf Basis von bestimmten Verhaltensweisen eine Person als dies oder das abstempeln.
Kommen wir also zur letzten Ausprägung, die Dysgraphie und Dyslexie. Also die Dysgraphie ist die sogenannte Schreibschwäche. Das heißt, es beeinflusst alle Aspekte der Schreibprozesse, also Rechtschreibung, Lesbarkeit, Wortabstände, aber auch Wortgröße. Und meistens ist es so, dass nur das Schreiben betroffen ist und nicht das Sprechen. Also mögliche Merkmale sind, dass es Probleme beim Formen von Buchstaben gibt oder auch Probleme beim Satzbau, Schwierigkeiten in der Grammatik oder eben auch Schwierigkeiten beim Organisieren auf dem Papier. Also wichtig ist auch an dieser Stelle wieder, das kann total unterschiedlich ausgeprägt sein. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die schreiben sehr, sehr langsam, aber dafür total lesbar und korrekt. Und der andere schreibt super schnell, aber hat zum Beispiel totale Probleme damit, dass das Ganze am Ende lesbar ist. Also auch da, es ist super, super individuell. Und bei der Dyslexie spricht man von der sogenannten Leseschwäche. Also das beeinflusst vor allem Lese-, aber eben auch Schreibfähigkeiten, weil eben diese Menschen Informationen ganz anders verarbeiten als, ja, es ist wieder so der typische Lesende, sag ich mal.
So, noch ein Disclaimer, viele Disclaimer heute in der Folge. Die genannten Merkmale sind völlig ohne Wertung zu verstehen. Also es ist jetzt nicht, dass wir sagen, dass eine Merkmal ist eine schlechte Ausprägung oder eine sehr positive. Es wird halt viel darüber gesprochen, so dass neurodivergente Verhaltensweise entweder negativ oder als positiv geframed werden. Und da hat Daniela für uns auch nochmal eine tolle Einordnung.
Es gibt wirklich viele Vorurteile, Missverständnisse und Mythen zum Thema Neurodivergenz. Deswegen würde ich sehr gerne heute das Narrativ der Superpower neu einordnen. Viele, die Zugang zu Diagnosen haben, erfahren im Diagnostikprozess klar das Thema Defizitorientierung. Wie eben alle medizinischen Untersuchungen auf Mangel, Schmerzen oder anderen Anliegen beruhen. Und auch parallel dazu sind eben Prozesse, Arbeitsplätze, Weiterbildung ganz oft nicht inklusiv. Das heißt, viele Getroffene erleben konstant ein Leben lang Barrieren, was super frustrierend ist. Gleichzeitig ist aber die Umkehr, dass wir Superkräfte haben oder SuperheldInnen sind, als automatischer verallgemeinernder Rückschluss schwierig. Wir dürfen die Stärken hier genauso anerkennen wie bei nicht neurodivergenten Menschen. Das ausschließliche Hervorheben von Besonderheiten hat nämlich sonst auch schnell wieder eine ableistische Tendenz. Wir sind nicht hier, um unsere Stärken ständig erzählen und beweisen zu müssen. Die Frage ist also nicht, welche Superpower hast du bei ausschließlich neurodivergenten Menschen, in Bewerbungsprozessen beispielsweise, sondern was können wir für dich tun, um Inklusion in Taten umzusetzen und Strukturen zu ändern, statt von neurodivergenten Menschen die Anpassung als SuperheldIn einzufordern.
Jetzt haben wir ja schon so oft über das Wort Spektrum gesprochen. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Also, Spektrum ist eine Bandbreite von Ausprägungen, Fähigkeiten, Herausforderungen und Verhaltensweisen. Das heißt, zwei autistische Personen können völlig unterschiedliche Merkmale haben.
Es gibt so ein bisschen so den Spruch, der in der Bubble ist, so, kennst du eine autistische Person, kennst du eine autistische Person oder kannst du auch mit jeder anderen neurodivergenten Ausprägung ersetzen. Also es ist wirklich so, nicht alle neurodivergenten Personen und ihre Ausprägungen sind gleich.
Und ein Spektrum ist eben auch nicht eindimensional, sondern mehrdimensional. Also jede Person ist absolut individuell und auch nicht nur, was die unterschiedlichen Ausprägungen angeht, sondern auch in der Intensität. Also neurologische Unterschiede sind nicht einheitlich und auch nicht eindeutig abgrenzbar, sondern wirklich vielfältig und individuell. Und auch hier ist eine intersektionale Perspektive, also der Einbezug von verschiedenen Diversitätsdimensionen, absolut wichtig.
Wie wichtig ist es, diese Individualität auch zu berücksichtigen? Das hat uns Shino nochmal erklärt.
Ich erlebe immer wieder, dass wenn wir über Neurodivergenzen sprechen, Menschen automatisch die Individualität der jeweiligen Person vergessen. Das heißt, man glaubt in gewisser Form, man könnte die jeweilige Person von dieser Neurodivergenz, zum Beispiel Autismus oder ADHS, trennen. Und dann gibt es den Autismus, das ADHS und das ist X oder Y und ist bei allen gleich. Dabei ist es im Endeffekt so, dass diese Neurodivergenzen nichts weiter sind als das neurologische Fundament, auf dem die jeweilige Persönlichkeit der Person wächst. Ich versuche es immer zu erklären, es ist wie das Fundament eines Hauses. Mein neurologisches, autistisches Setting ist mein Fundament und darauf baue ich meine Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit ist individuell. Sie ist nicht hundertprozentig bestimmt dadurch, dass ich autistisch bin, denn ich als individueller Mensch entscheide mich aus dem, was mir zur Verfügung steht, meine Persönlichkeit zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, gerade, wenn wir über Autismus oder ADHS sprechen, ganz wichtig zu begreifen. Wir sind alles Individuen, wir sind unterschiedlich. Und wir haben andere Meinungen, wir haben andere Perspektiven und andere Wünsche. Und wenn wir das verstehen, wenn wir die andere Person, mit der wir uns unterhalten, als Persönlichkeit, als einzigartige Persönlichkeit wertschätzen können, dann können wir auch einfach die Frage stellen, was brauchst du? Dann haben wir die Möglichkeit, miteinander auf einem respektvollen Weg umzugehen.
Ich glaube, jetzt haben alle einen sehr guten Überblick darüber, was denn eigentlich Neurodivergenz ist und was es so für Ausprägungen gibt. Jetzt wollen wir uns mal Neurodivergenz in der Arbeitswelt anschauen. Dafür schauen wir uns zuerst mal an, was für Vorteile bringt es denn, in einem Unternehmen eine hohe Neurodiversität zu haben. Der erste Punkt wäre auf jeden Fall eine gesteigerte Innovationskraft. Das ist so ein Punkt, den man in sehr vielen Studien liest und auch sehr oft auf LinkedIn. Es gibt durch eine hohe Neurodiversität, also dadurch, dass viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Denkweisen da sind, etwas viele verschiedene Lösungsansätze für ein Problem durch diese unterschiedlichen Sichtweisen. Und durch eine hohe Innovation, durch Neurodiversität, können Umsätze zum Beispiel um 19% gesteigert werden.
Ja, und Leonie hat es gerade schon mal angeschnitten, es ist ganz einfach so, dass Probleme besser gelöst werden können, weil es einfach eine höhere Kreativität gibt im Unternehmen.
Ein weiterer Punkt ist auch die Produktivität. Also es gibt Studien, die sagen, dass neurodivergente Personen in einigen Rollen bis zu 30% effektiver arbeiten und zum Beispiel auch autistische MitarbeiterInnen teilweise 90-140% produktiver arbeiten. Jasmin nennt da zum Beispiel das Thema Arbeiten unter Zeitdruck.
Ich glaube, viele Menschen mit ADHS können unter Zeitdruck richtig gut arbeiten. Also ich schaffe teilweise unter Zeitdruck in, keine Ahnung, 3 Stunden die Arbeit von 8 Stunden. Einfach, ich baller dann einfach, ich bin so in einem Hyperfokus, ich bin so konzentriert, ich kann einfach, also dieser Hyperfokus, den viele ADHSler haben, auch nicht alle, der ist einfach ziemlich geil. Und mittlerweile nutze ich das halt einfach für mich. Ich lasse mich halt einfach so überhaupt nicht mehr stressen. Früher habe ich mir immer Vorwürfe gemacht, wenn Hausarbeiten und sowas waren, dass ich 3 Monate Zeit hatte. Ich habe das Ding in der Woche geschrieben. Ich habe die Hausarbeit einfach in der Woche geschrieben. Vorher konnte ich das nicht. Ich konnte auf Teufel kaum raus, hatte ich nicht genug Dopamin, um auch nur ansatzweise anzufangen. Aber eine Woche vorher hat es gekickt. Dann habe ich dann 4 Stunden geschlafen. Ob das jetzt nachhaltig und gut ist, ist eine andere Frage. Aber ich habe 4 Stunden geschlafen, den Rest durchgeballert. Und ich habe weggehauen und habe gute Noten geschrieben. Also ich glaube, das kann auch einem Team gut sein, jemanden zu haben, der unter Zeitdruck und mit Deadlines gut arbeitet und nicht sich davon verrückt machen lässt. Aber wie gesagt, Disclaimer, ich glaube nicht alle ADHSler sind so, aber die, die ich kenne, sind alle so. Die sind alle so, dass sie denken, oh ja, Zeitdruck, okay. Gib mir was mit Zeitdruck und ich mache das. Irgendwie schaffe ich es immer vor der Deadline.
Ein weiterer Vorteil ist, dass neurodivergente Personen oft gute Führungskräfte sind. Oder, Vera?
Auf jeden Fall finde ich, dass ich als Führungskraft da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Also sowohl mit dem Auftrag von Führung in der Führungsposition, als auch wenn ich Teil des Teams war und irgendwie so in die laterale Führung gerutscht bin, Initiative übernommen habe, weil ich eben nicht nur mein Ding machen wollte, weil ich weiß natürlich, wie das ist, ausgegrenzt zu werden, anders zu denken, anders zu entscheiden, Dinge anders zu sehen und das dann vielleicht nicht äußern zu wollen. Und habe da die Erfahrung gemacht, dass es wirklich sehr gewertschätzt wurde auch von Menschen. Also ich habe sehr, sehr vieles und gutes Feedback bekommen, auch von Leuten auch nach den Jobs, lange als ich die verlassen hatte. Und das fand ich schon bemerkenswert, einfach dass diese Art von umfassendem Denken und Rücksicht und der absoluten Offenheit für unterschiedliche Stile wirklich auch so positiv auch im Unternehmenskontext bemerkt wird.
Auch Shino haben wir gefragt, ob es bisher irgendeine Situation gab, wo ihre Neurodivergenz entweder ihr selbst oder anderen geholfen hat. Und das hat sie uns erzählt.
Da fällt mir tatsächlich die Sache mit dem Bystander-Effekt ein. Wir wissen, dass autistische Menschen signifikant weniger darunter leiden. Normalerweise ist es so, dass Menschen seltener helfen, je mehr mitzuschauen. Das heißt, wenn nur einer da ist, helfen sie eher, als wenn 10 andere zuschauen. Und bei autistischen Menschen ist es, haben Studien gezeigt, dass sie tatsächlich eingreifen, egal ob einer 10 oder 100 zuschauen, wenn sie der Meinung sind, sie müssen sich einbringen in die Situation. Und ich habe es selbst erlebt. Ich habe einen Autounfall gesehen und habe sofort geholfen und es waren relativ viele Menschen da, die einfach nur zugeschaut haben, die ich dann direkt angesprochen habe, habe gesagt, rufen Sie bitte die Polizei, kümmern Sie sich um Person X und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was bei vielen autistischen Menschen ein ganz wichtiger Punkt ist und auch im Berufsleben wichtig ist. Wir sagen die Dinge, auch wenn wir die Einzigen sind, die sie sagen. Und wir tun die Dinge, wenn wir der Meinung sind, dass es richtig ist, auch wenn wir alleine sind.
Allgemein ist es ja auch so, setzen sich Unternehmen für eine hohe Neurodiversität und auch Diversität generell, also dazu mehr in Folge D, falls ihr da noch nicht reingehört habt, setzen sie sich für eine hohe Neurodiversität ein, führt das allgemein zu einer höheren psychologischen Sicherheit und damit auch zu mehr Zufriedenheit.
Und das ist ja auch nur ein Bruchteil der Vorteile, die wir hier angesprochen haben. Also es gibt noch viele, viele, viele weitere Vorteile. Und ich würde einfach ganz insgesamt sagen, es lohnt sich, dass Unternehmen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Jetzt könnte man natürlich sagen, es sind ja super viele Vorteile für Unternehmen, sich mit dem Thema Neurodiversität auseinanderzusetzen. Aber trotzdem sieht die Realität noch ja, ein bisschen anders aus. Also es gibt immer noch sehr viele Herausforderungen für ArbeitnehmerInnen. Also unter anderem eine Reizüberflutung, gerade in Großraumbüros, durch helles Licht, durch die lauten Geräusche, durch auch ja, starke Gerüche. Also die sensorischen Eindrücke sind einfach extrem stark und sind einfach absolut nicht gefiltert. Aber eben auch eine Herausforderung ist immer noch mangelnde Flexibilität in den Arbeitszeiten und auch unausgesprochene soziale Erwartungen. Und ein großes Thema natürlich auch Vorurteile im Bewerbungsprozess. Das sorgt dafür, dass eben viele Menschen nicht über ihre Diagnose und auch ja ihre Bedürfnisse offen sprechen. Also eine Studie von Auticon von 22 hat gesagt, dass Befragte am ehesten mit Vorgesetzten, nämlich zu 68%, mit vertrauten KollegInnen, 62% oder mit der HR 30% über ihre Diagnose sprechen. Es ist aber ganz einfach noch so, dass Bewerbungsprozesse nicht inklusiv gestaltet sind. Das heißt, man hat wenig inklusive Strukturen. Es gibt ganz vorgegebene Kommunikationswege. Es ist eine mangelnde Transparenz und auch wenig Flexibilität vorhanden. Also es sind einfach auch unklare Erwartungen an die BewerberInnen.
Leider ist es auch nachgewiesen, dass neurodivergente Personen geringere Aufstiegschancen haben oder überhaupt generell niedrigere Beschäftigungsquoten. Bei Autismus ist es zum Beispiel so, dass die Beschäftigungsquote unter 10% liegt. Also als ich das gelesen habe, das war eine Zahl, die kannte ich so noch nicht, finde ich richtig heftig. Also das ist, sind Zahlen, die sind auch stärker als zum Beispiel bei Schwerbehinderungen, weil es einfach nicht die gleichen Regelungen auch für neurodivergente Personen gibt. Also gibt es einfach eine Exklusion vom Arbeitsmarkt für diese Personen, wo noch nicht viel irgendwie gegen gemacht wird. Insgesamt in diesem gesamten Bereich Karriere gibt es sehr viele Missverständnisse. Davon hat uns auch Laura erzählt. Sie sagt nämlich, für mich das größte Missverständnis über Neurodivergenz, das ich nicht mehr hören kann, ist, dass Menschen mit Borderline keine erfolgreichen Karrieren haben können. Als jemand mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer erfolgreichen Karriere weiß ich, dass das schlichtweg falsch ist. Unsere Intensität, Empathie und Resilienz können enorme Stärken sein. Mit der richtigen Therapie und Selbstmanagement sind wir nicht nur fähig, sondern können in jedem Berufsumfeld brillieren. Es ist Zeit, dieses Vorurteil zu beenden und unser volles Potenzial anzuerkennen. Das lässt sich natürlich auch auf andere Neurodivergenzen übertragen. Aber auch im alltäglichen Leben ist es so, viele Personen müssen Masking betreiben. Das bedeutet, sie unterdrücken oder verändern ihre Verhaltensweisen, um sich sozial anzupassen. Das zieht einfach extrem viel Energie. Also müsst ihr euch mal vorstellen, wenn ihr euch jeden Tag irgendwie auf der Arbeit stark verstellen müsstet, damit ihr sozial akzeptiert werdet, da ist man am Ende ja auch am Ende des Tages platt und fühlt sich halt auch irgendwie nicht gut dabei. Deswegen, also auch in dieser Studie von Auticon haben nur 44% angegeben, dass sie das Gefühl haben, sie selbst sein zu können auf der Arbeit. Und auch viele Systeme, auch so technische Systeme, sind auf die mentale Funktionsweisen von neurotypischen Menschen ausgelegt. Besonders so Kommunikations- und Produktivitätstools. Viele neurodivergente Menschen müssen sich dann halt einfach abweichende eigene Wege finden, ihre Arbeit zu organisieren und zu strukturieren, damit sie besser arbeiten können. Also da wird noch nicht oft was von den Unternehmen angeboten, um diese Denkweisen zu unterstützen. So kann es auch schnell dazu führen, dass ja, betroffene Personen den Fehler bei sich selbst suchen und nicht bei den Systemen, in denen sie arbeiten müssen. Dazu hat Faye uns auch einen Beitrag geschickt.
Eins der für mich schlimmsten Vorurteile ist, dass neurodivergente Menschen kaputt sind. Wir haben einfach ein anderes Betriebssystem und nehmen Dinge anders wahr und verarbeiten Dinge anders. Und wenn wir nicht nach Konventionen leben müssen und maskieren müssen. Konventionen, die auch neuronormative Menschen mitunter sehr einschränken. Wenn das nicht mehr der Fall ist und wir uns frei entfalten können, dann können wir auch nach unseren Stärken spielen. Und dann fängt es zum einen an, Spaß zu machen. Und zum zweiten können wir dann auch ganz außergewöhnliche Dinge schaffen. Ich denke dabei alleine schon an die vielen ErfinderInnen und die vielen KünstlerInnen, die alle neurodivergent waren und die zum Teil außergewöhnlichste Sachen erschaffen haben.
jetzt haben wir über Vorteile und auch über Herausforderungen gesprochen, aber wie viele Unternehmen haben sich damit eigentlich überhaupt schon auseinandergesetzt? Also wir haben hier eine interessante Studie von Trendbüro aus dem Jahr 2024 gefunden. Also die hat konkret gefragt, verfügt ihr Unternehmen über mindestens eine gezielte Maßnahme im Bereich Neurodivergenz? Und da haben 23% der 111 befragten PersonalerInnen gesagt, ja, wir haben mindestens eine gezielte Maßnahme. Aber 54% haben auch gesagt, wir haben keine gezielte Maßnahme. Und 23% der Befragten haben gesagt, sie wissen es nicht genau.
Das finde ich halt auch schon sehr bezeichnend, dass man es halt nicht mehr genau weiß. Also das ist, unterstreicht nochmal, dass es ziemlich wichtig ist, irgendwie, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich fand es auch, also in der Recherche, wir haben kaum was dazu gefunden. Also um diese Studie zu finden, musste Michelle, glaube ich, in die Tiefsten des Internets eingreifen, ja. Überhaupt zu sehen, wie viele Unternehmen sich damit ungefähr beschäftigen. Und das ist ja auch nur ein kleiner Snapshot. Also das sind ja nicht wirklich viele befragte Personen. Also
da ist allgemein
in diesem Thema, Recherche super schwierig. Da gibt es einfach häufig noch nicht viel zu. Aber es gibt immer mehr, muss man dazu sagen.
Ja, was können denn jetzt eigentlich Unternehmen tun, um das Ganze zu unterstützen? Also besonders in kleineren Unternehmen liegen Themen rund um Diversität und Inklusion bei der HR-Abteilung. Daher sind die folgenden Tipps sicherlich für viele von euch auch relevant. Aber es sollten sich natürlich alle Personen in einem Unternehmen für ein inklusives Arbeitsumfeld einsetzen und auch darum bemühen.
Für die folgenden Punkte und Tipps haben wir uns wieder stark an der kostenlosen Aufklärungsarbeit unserer tollen ExpertInnen orientiert. Schaut also auf jeden Fall bei Ihnen auf LinkedIn vorbei.
Also, starten wir mit Aufklärung und Schulungen zum Thema Neurodivergenz und was es damit auch im Arbeitskontext auf sich hat. Also, man kann eigene Biases kennenlernen und auch aktiv reflektieren und auch Offenheit für alternative Erklärungen und verschiedene Perspektiven stärken.
Trainings und Schulungen sind tatsächlich auch einer der Punkte, den Faye uns genannt hat.
Meine Must-Haves für ein neuroinklusives Arbeitsumfeld sind Trainings und Schulungen, vor allem im Bereich Kommunikation, Diversity, aber auch Stresstrainings und dass eine offene Kommunikation gefördert wird. Damit nicht direkt, wenn eine Person einen Leistungsabfall hat oder einfach eine Aufgabe nicht kann, von Faulheit ausgegangen wird und sich darauf versteift wird. Das bedarf natürlich auch Reflexion und Bewusstsein auf allen Ebenen des Unternehmens.
Und als HRlerin könntet ihr das Thema auch recherchieren und Ressourcen zur Verfügung stellen. Also am besten auch von betroffenen Personen. Und auch hier nochmal ein kleines Shoutout an Vera. Sie wird nämlich im Herbst ihr Buch Neurodiversität in Organisation veröffentlichen.
Ich meine, wir machen bei uns ja auch viel so Schulung und Aufklärung und Programme und sowas. Und also ich bringe das Thema auch immer mehr aktiv bei unseren KundInnen ein, um halt Stigmatisierung besonders im Kontext von Kommunikation entgegenzuwirken. Und tatsächlich sehe ich aber auch immer mehr Aktionen dazu bei Unternehmen auf LinkedIn und Events. Aber bei der Aufklärung sollte es natürlich nicht bleiben. Also man sollte auch handeln, nicht nur sich Wissen aneignen. Und hier kann man zum Beispiel reizarme beziehungsweise reizanpassbare Zonen im Büro schaffen, also wie abgedunkelte Räume, die Bereitstellung von geräuschunterdrückenden Kopfhörern, Temperaturregelung, vielleicht eine abgeschirmte Fläche, um halt Ablenkung durch so rumlaufende Personen zu vermeiden. Und auch Luftfilter, die sind zum Beispiel eh wichtig für chronisch kranke Personen und generell eigentlich alle. Der Begriff reizanpassbar ist so ein bisschen passender, weil es manchmal einfach auch die richtigen Reize braucht. Also es muss nicht alles komplett reizstill sozusagen sein. Und da gibt es auch einen coolen Input von Daniela. Daniela hat nämlich auf LinkedIn schon mal darüber geschrieben, sogenannte Heatmaps, also Karten, die live zeigen, welche Bereiche in Großbüros und auch im öffentlichen Raum gerade stark ausgelastet sind, einzuführen und zur Verfügung zu stellen. Und übrigens ist es halt auch für alle toll irgendwie. Also ich glaube, nur wenige würden sich über ein reizarmes Umfeld beschweren.
Ähnlich sieht auch Shino das.
Für mich bedeutet neuroinklusives Arbeitsumfeld, dass Arbeitgebende wertschätzend und respektvoll mit den jeweiligen Mitarbeitenden umgehen. Und das ist völlig egal, ob jemand neurodivergent oder neuronormativ ist. Es geht einfach darum, dass Arbeitgebende schauen, was brauchen die Mitarbeitenden, was kann ich bieten und wie kann ich auch klar machen, dass ich daran interessiert bin, dass diese Person gesund arbeiten kann. Wenn wir das hinbekommen, dass diese Wertschätzung gelebt wird, dann bedeutet das eben auch, dass Menschen sich offener zeigen können. Ich selbst trage zum Beispiel sehr gerne ein Headset bei der Arbeit, weil ich halt sehr viele Geräusche wahrnehme. Das wäre aber auch interessant für neuronormative Menschen, wenn die zum Beispiel im Großraumbüro arbeiten. Ich selbst arbeite gerne in einem Einzelbüro. Das mag einem anderen, der neuronormativ ist, genauso wichtig sein. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Es geht nicht darum, dass man für Personengruppe X oder Personengruppe Y was macht, sondern neuroinklusiv heißt, dass wir uns gesund und erfolgreich erleben können auf der Arbeit.
Was Unternehmen auch tun können, ist eine klare und transparente Kommunikation schaffen. Das heißt, dass Erwartungen, Kontexte, Fristen oder eben auch Gründe für Entscheidungen oder Handlungen klar kommuniziert werden. Und auch zum Beispiel Meeting-Agenden und Zusammenfassungen, Dresscodes, Settings und alles, was man eben von Personen erwartet, ganz klar mitgeteilt werden. Also diesen Tipp gibt auch Daniela mit.
Ein Quick Win für ein neuroinklusives Arbeitsumfeld ist definitiv: beantworte W-Fragen in Meeting-Einladungen, in der Agenda, in Projekten, in Stellenanzeigen bzw. Bewerbungsprozessen. Wer macht wann, was mit wem, bis wann und warum? Diese Transparenz gibt Sicherheit, Kontext und Klarheit. Ähnlich wie ein gut funktionierender Sendeverfolgungsstatus, zu jeder Zeit einsehbar, zu jeder Zeit nachvollziehbar und zu jeder Zeit das Ziel klar definiert. Das schafft im gesamten Employee-Lifecycle eine gute Basis für die Weiterentwicklung, für gemeinsame Feedbackgespräche bei der Beförderung oder eben auch erstmal bei der Einstellung einer Person.
Was Unternehmen auch tun können, sind flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte schaffen. Das heißt, für viele neurodivergente Menschen ist das eigene Zuhause ein Safe Space. Und man hat sich da ja auch eben passend eingerichtet. Und man hat auch Stimmings zur Verfügung, also selbststimulierende Tools wie Fidget Toys. Und man kann sich zum Beispiel auch bei einer Überreizung flexibel zurückziehen. Und auch der zeitliche Aspekt, also die zeitliche Flexibilität, hilft dabei, Pausen an den richtigen Zeiten einzulegen, um eben auch in Fokuszeiten arbeiten zu können.
Und noch ein wirklich wichtiger Punkt, den wir auch mitgeben möchten, ist: macht nicht neurodivergente Personen ohne Konsens für Aufklärung oder die Umsetzung von solchen Maßnahmen verantwortlich. Klar, also viele Personen sind bestimmt dazu bereit, ihre Erfahrungen zu teilen, Tipps zu geben und Maßnahmen mit umzusetzen, aber es ist nicht ihre Aufgabe, nur weil sie betroffen sind. Diese Aufklärungsarbeit kostet einfach extrem viel Energie und das möchte man nicht unbedingt jemanden noch zusätzlich zur Diskriminierung zumuten. Und Achtung auch beim Labeln, also das kann auch allein schon zu Abgrenzungen und Machtgefällen führen. Aber neurodivergente Personen bringen natürlich Erfahrung aus erster Hand mit. Das, meint Daniela, kann in Unternehmen sehr weiterhelfen.
In vielen beruflichen Kontexten, also Keynotes, Workshops oder Trainings, die ich halte in Unternehmen und für Teams, ist meine eigene Neurodivergenz natürlich ein Vorteil, weil mein fachliches Wissen zur Organisationsentwicklung, zur systemischen Veränderung und auch zu inklusivem Führungskräftecoaching einen Anteil Erfahrungsexpertise mitbringt. Also das Wissen um die eigene Neurodivergenz, Strukturen, Barrieren, Anlaufstellen und Möglichkeiten. Ohne die hätte ich mich sicherlich nicht auf das Thema Neuroinklusion am Arbeitsplatz spezialisieren können.
Und es gibt natürlich noch viele weitere Tipps. Und wenn ihr auch Ideen habt oder Best Practices, die ihr vielleicht sogar schon bei euch eingeführt habt, dann teilt sie unbedingt mit uns auf LinkedIn. Zwei letzte Tipps und Denkansätze kommen nochmal von Jasmin und Vera.
Eigentlich ist es nicht nur auf Neurodivergenz gemünzt, aber hier besonders einfach mal nachfragen. Also es gibt keine One-Size-Fits-All-Solution. Einfach weil Menschen ja trotz ihrer Neurodivergenzen unterschiedlich sind. Manche haben ADHS, manche haben Autismus, manche haben ADHS, manche haben was ganz anderes. Das ist auch noch ein Spektrum. Also gerade Autismus ist ein Spektrum. Das heißt, was helfen würde, wäre einfach ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem gefragt wird, was brauchst du, um gut zu arbeiten? Welche Tools und Settings helfen dir beim Fokus? Wie geht's dir mit Overload? Wie können wir dich unterstützen? Brauchst du Deadlines? Vielleicht das größte Tipp, den ich allen Arbeitgebern geben kann, ist, ein Manual of Me zu machen. Es hilft nicht nur bei Neurodivergenz, sondern bei allen Menschen, einfach gucken, wie arbeiten Leute in meinem Team zusammen, was braucht jeder einzeln und wie können wir da zusammenfinden und schauen, dass jeder die Arbeitsumfeld bekommt, das er braucht.
Also mein Top-Tipp wäre, dass Neurodiversität eben eigentlich mehr auch als so eine Art kulturelle Diversität gesehen werden sollte. Weil ja, wir wachsen alle auf mit Normen, die wir einhalten sollen. Wir lernen auch, dass es wichtig ist, Normen einzuhalten, dass wir sonst alleine dastehen, wenn wir uns gegen Normen wenden. Aber wir müssen uns auch klar machen, dass Normen halt einfach auch ein bisschen random sind, also auch Zufallsentwicklungen sind. Wenn wir uns anschauen, bis vor 10, 15 Jahren war es okay, in Restaurants zu rauchen. Und heute sehen wir dann Menschen, die sogar schon im Außenbereich von Tischen weggehen, wenn sie jetzt mal kurz eine Zigarette rauchen möchten. Und das ist eine Entwicklung von Normen. Und das ist ebenso in der Kommunikation einfach, dass wir merken müssen, dass vielleicht eine andere Art der Kommunikation nicht unbedingt falsch oder schlechter ist, sondern nur anders als das, was wir kennengelernt haben. Und das bis vor ein paar Jahren für uns undenkbar war, aber vielleicht in ein paar Jahren ganz normal.
So, jetzt habt ihr ja schon ganz schön viel Input von uns und unseren ganzen anderen ExpertInnen erhalten. Und ja, mit diesen Worten kommen wir zum Expertinnen-Talk. Ja, und jetzt sitzen wir hier mit der lieben Nadine Schumacher. Hallöchen.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich meine, ich könnte dich jetzt groß und breit irgendwie vorstellen, aber vielleicht machst du es selbst einmal.
Genau, ich bin Nadine, meine Pronomen sind sie, ihr oder she, her im Englischen. Ich habe die letzten Jahre im HR gearbeitet und habe meine eigene Diagnose mit ADHS zum Anlass genutzt, mich selbstständig zu machen und berate Unternehmen jetzt im Bereich Neuroinklusion. Ich denke, wir werden jetzt noch ein bisschen später darauf eingehen, was genau das alles heißt.
Super, dann starten wir doch direkt mal mit der kleinen Einstiegsfrage. Erinnerst du dich noch so an deinen ersten Kontakt mit dem Thema Neurodivergenz?
Ja, vor ein paar Jahren, weil meine Tochter Verhaltensauffälligkeiten gezeigt hat. Und im Zuge dessen herauszufinden, woran es liegen könnte, bin ich auf ADHS gestoßen und ein paar andere Dinge. Und habe sie dann auch testen lassen, also diagnostizieren lassen. Und dann hat sie eine ADHS-Diagnose bekommen. Und im Zuge dieses ganzen Themas bin ich auch auf Neurodiversität und Neurodivergenzen gestoßen und habe mich da sehr tief reingearbeitet.
Das ist super interessant, weil das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich höre, dass ja über die eigenen Kinder man irgendwie zu diesem Thema kommt. Ich glaube, das haben viele Leute, oder?
Genau, ist das dein Eindruck? Bei spätdiagnostizierten Frauen, wenn man das so als Gruppe zusammennimmt, hat halt unter anderem auch damit zu tun, dass es noch gar nicht so lange offiziell als Diagnose im Erwachsenenalter gibt. Früher wurde es halt wirklich nur für kleine Jungs genutzt, dass es halt eine kleine Jungenkrankheit ist. Mhm. Und erst in den letzten Jahren hat man festgestellt, hey, das gibt's nicht nur bei Jungs, erstens, und zweitens gibt's nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Und jetzt kommen die ganzen erwachsenen Frauen und merken so, hey, mein Kind hat das. Okay, ich hab's anscheinend auch.
Ja, es ist super interessant, dass es da halt so auch so eine, ja, quasi Veranlagung auch irgendwie dafür gibt.
Total. Bei ADHS zum Beispiel bis zu 75%.
Ja, das ist krass.
Das ist echt krass.
Ja. Wenn ihr jemanden in der Familie habt, stehen die Chancen ziemlich hoch, dass es vielleicht bei euch auch aufploppt.
Ja, ich bin auch schon immer mit meinem Bruder so ein bisschen in Kontakt, so, sollten wir mal was checken lassen? was siehst du denn, also wir haben ja noch super viel Aufklärungsbedarf in diesem Thema. Das ist ja auch ein Grund, warum wir diese Folge machen, warum wir dich eingeladen haben. Was sind aus deiner Sicht so gesellschaftliche Missverständnisse über das Thema Neurodivergenz, die dir häufig begegnen, entweder selbst oder auch zum Beispiel im Arbeitskontext?
Ich glaube, so ein Grundverständnis ist, ursprünglich kommt es ja aus der Autismusforschung und daraus ist halt diese ganze Bewegung der Neurodiversität entstanden. dass das Ganze in der Wissenschaft pathologisiert wird. Das heißt, es werden Krankheiten draus gemacht und in der Medizin, sowohl in der klinischen Medizin als auch in der Psychotherapie, gilt das Ganze halt als Krankheit, hat seine eigenen Schlüssel. Und wir müssen halt weg davon, das als Krankheit zu bezeichnen oder als nicht normal, weil es im Endeffekt nur eine natürliche Varianz von menschlichen Gehirnentwicklung darstellt. Das gibt es seit Jahrmillionen, solange es den Menschen gibt, gibt es auch Neurodivergenzen. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, aktuelle besagen, dass das 20% der Weltbevölkerung betrifft, was, wenn wir es hochrechnen, fast 1,6 Milliarden Menschen sind.
Das ist nicht wenig.
Nee, das ist kein Randthema. Es ist, es ist normal. Es ist halt nur ein Teil der Normalität. Genau. Und da müssen wir halt auch hin, dass das jeder versteht und jeder auch anerkennt.
Da muss ich sagen, ich rede ja auch mal so mit meinem Umfeld, gerade auch so zum Thema Podcast, und habe dann auch gesagt, ja, das nächste Thema ist bei uns Neurodivergenz. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, Leonie, ob du so mit deinem Umfeld gesprochen hast. Bei dir ist es vielleicht ein bisschen anders. Bei mir waren viele, die gefragt haben, was ist denn das überhaupt? Also ist das nicht irgendwas mit ADHS oder den Begriff, den habe ich ja nie gehört. Also das hatte ich ganz, ganz häufig jetzt.
Ich meine, genau. Ich habe das Gefühl, ich glaube, ich habe eine sehr aufgeklärte Bubble darüber, über das Thema. Ich habe mir diese Bubble ja auch selbst zusammengestellt. Das ist halt auch direkt ein erster kleiner Tipp. Also wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, jetzt die HörerInnen, so folgt einfach Leuten, die darüber berichten, wie zum Beispiel Nadine. Also wir haben an anderer Stelle im Podcast auch noch ein paar andere tolle Kontakte genannt. Also folgt Leuten, damit ihr informierter über das Thema werdet.
Genau, das ist auch ein Großteil meiner Arbeit, das ist wirklich die Aufklärung. Erstens, was bedeuten diese ganzen Begriffe? Wir haben jetzt schon Neurodiversität, Neurodivergenz gehabt und es muss halt erstmal geklärt werden, was das überhaupt bedeutet. Und Neurodiversität bedeutet halt wirklich nur diese Vielfalt allgemein. Und Neurodivergenz bedeutet die einzelnen Variationen, die es halt gibt. Da zählen unter ADHS natürlich auch Autismus-Spektrum-Störungen. Aber was ganz viele überhaupt nicht wissen, die Größe oder die Neurodivergenz mit der meisten, wo die meisten Menschen mit reinfallen, ist Lese-Rechtschreibschwäche. Das sind fast 10% der Weltbevölkerung.
Ja. Auch hier wieder eine große Zahl. Also du hast gerade schon gesagt, so das Thema Neurodivergenz im Gegensatz zu ja meistens dann neurotypisch. Wie stehst du so zu diesem Begriff? Weil wir haben darüber auch schon so diskutiert.
Ja.
So was, also sollte man überhaupt so, was ist typisch? Also
gibt es überall, es gibt ja in dem Sinne gar kein richtiges neurotypisch, wenn man, also es ist ja kein Gehirn wie das andere.
Da stimme ich auf alle Fälle zu. Es gibt halt diese technischen Begriffe, obwohl ich neulich, Shino ist auch eine sehr bekannte Influencerin oder Person, die sich damit stark auseinandersetzt. Und die hat einen wunderschönen Begriff genannt, den fand ich sehr toll, statt neurotypisch neuronormativ zu nennen, was halt nochmal den Fokus darauf setzt, dass es der Norm entspricht. Und meistens, wenn man von Norm oder normal ausgeht, wie spiegelt es halt die Mehrzahl der Menschen wider? Und ich glaube, das trifft es vielleicht sogar noch ein bisschen besser als neurotypisch.
Ja, find ich gut. Das nehme ich mal mit, dass ich das in Zukunft eher als Begriff nenne. Wir beschäftigen uns im Podcast ja viel auch mit Unternehmen. Und was können Unternehmen machen? Was können also insbesondere HRlerInnen machen. Warum ist das Thema vielleicht relevant für die? Wie schätzt du so die aktuelle Entwicklung ein? Also so beschäftigen sich Unternehmen mehr damit? Geht das irgendwie alles in die richtige Richtung? Oder wie ist da so deine Einschätzung?
Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich denke, Mitarbeitende in Firmen, da wird das Interesse größer, weil es halt medial auch mehr Aufmerksamkeit bekommt, was ich gut finde, was ich auch unterstütze. Wenn wir uns aber Unternehmen als Ganzes anschauen, ist es auch mehr geworden, aber wir sind bei weitem noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, es ist jetzt wirklich echtes Interesse dran, obwohl es so viel Mehrwert gibt, weil wenn wir uns Studien anschauen, da sind 30-40%, die einfach produktiver, innovativer und kreativer werden, sobald die Unternehmen sich mit neurodiversen Teams auseinandersetzen und diese unterstützen. Und genau da müssen wir halt hin.
Was sind denn dann, also wenn jetzt ein Unternehmen dann auch ja auf dich zukommt als Expertin, was sind denn da meistens dann auch die Beweggründe oder der Auslöser, dass sie sagen, okay, wir gehen das Thema an, wir wollen uns dafür auch einsetzen?
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Beweggründe. Auf der einen Seite engagierte HRler, die halt mitbekommen, dass es neurodivergente Mitarbeitende gibt und sie gerne unterstützen wollen. Ich glaube, der Selling Point, der bei CFOs oder CEOs eher ankommt, sind halt wirklich die Zahlen, wenn es um Produktivität und Innovation geht, dass es einfach als Wettbewerbsvorteil nutzbar gemacht werden kann und sie darüber Geld generieren, wenn wir es mal ganz platt ausdrücken.
Ja, das ist, ich finde das immer so ein bisschen schade, dass es das braucht, weil es ist so basic human rights. So, ich finde, das ist halt schon irgendwie Grund genug. Aber dafür gibt es ja so viele tolle Menschen, die sich dafür einsetzen. Du hast gerade schon gesagt, irgendwie, es gibt dann HR-LerInnen, die zum Beispiel mitbekommen, dass irgendwer im Unternehmen neurodivergent ist. Wie ist so deine Erfahrung? Sind da Menschen eher offen mit? Gibt es da bestimmte, ja, Zurückhaltungen und in was für einem Setting wird sowas überhaupt thematisiert?
Also welche Entwicklung ich sehe, ist, dass Mitarbeitende oder generell Menschen offener damit umgehen. Ich weiß aber auch, dass es ganz, ganz viele gibt, die da noch sehr verhalten sind aus Angst vor Zurückweisung, vor Diskriminierung und generell ja vor Widerstand und Unverständnis, weil sie halt einfach nicht wissen, wie andere damit umgehen oder gegebenenfalls ihnen strikt daraus gezogen wird.
Wie kann denn auch letztlich ja eine Unternehmenskultur, also so für dich entstehen, in der neurodivergente Menschen ja sich nicht anpassen müssen, sondern letztlich einfach akzeptiert werden, so wie sie sind?
Mein Ansatz ist halt wirklich, dass ich sage, im Prinzip, ich bringe niemanden bei, dass jemanden geoutet wird oder dass jemand lernt zu erkennen, ob jemand neurodivergent ist, sondern mir geht es darum, die Prozesse und Strukturen in einem Unternehmen so anzupassen. Und da sind wir mal ehrlich, sind meistens die HR-Abteilungen für verantwortlich, dass die Barrieren abgebaut werden oder die Barrieren so gestaltet werden, dass neurodivergente Menschen damit weniger Herausforderungen haben und einfach produktiver im Arbeitsleben werden und nicht mehr als Low-Performer abgestempelt werden, aufgrund der Barrieren, die sie haben, sie einfach nicht so arbeiten können wie jetzt neuronormative Menschen.
Ja, wir haben im Teil davor auch schon ein paar Dinge rausrecherchiert, die Barrieren sein könnten. Was sind so die Barrieren, die du am meisten beobachtest? Und vielleicht halt auch so, was sind eher kleinere Dinge, was sind aber auch wirklich größere Dinge, wo es vielleicht schwieriger ist, das anzugehen?
Es gibt ein wunderschönes Sprichwort, was halt sagt, du lernst einen neurodivergenten Menschen kennen, dann hast du einen neurodivergenten Menschen kennengelernt, weil es sehr individuell ist. Dementsprechend sind die Barrieren auch sehr individuell. Was man sagen kann, es gibt bestimmte Schnittmengen, was in größeren Formen auftreten kann. Das kann Schwierigkeiten oder Herausforderungen mit Kommunikation sein. Ganz gerne wird auch mal Augenkontakt genannt. Das heißt, es ist sehr viel, was Sozialverhalten betrifft, was halt nicht der allgemeinen Norm oder den allgemeinen Höflichkeitsregeln entspricht. Dementsprechend bedarf es da sehr viel Feinarbeit und auch Vorurteile abzubauen, dass es halt nicht unbedingt was mit Unhöflichkeit oder Disrespekt zu tun hat, sondern einfach der eigenen Präferenz. Teilweise gibt es sogar Menschen, die sogar körperlich Schwierigkeiten haben, jemanden in die Augen schauen zu können. Genau, habe ich die Frage jetzt beantwortet? Ich glaube, ich bin gerade irgendwo hängen geblieben in meinen Gedanken.
Nee, also ich finde schon, das sind ja vieles so kleine Dinge, die einem auffallen, irgendwie im täglichen Kontakt miteinander. Gibt es ja auch eher, sag ich mal, systemische Barrieren, die da drin sind, die es zu überwältigen geht, wenn man neuroinklusiv als Unternehmen sein möchte?
Definitiv. Ich glaube, eines der besten Beispiele ist immer noch New Work. Also sehr große Flexibilität kommen neurodivergenten Menschen sehr nah oder sehr, sehr zugute, weil sie halt innerhalb dieser Flexibilität ihre eigenen Präferenzen ausleben können und sich darin auch entwickeln können. Und das ist auch, was sich in den Studien zeigt, je individueller man damit umgehen kann,
Klar kann ich jetzt nicht für jeden Einzelnen da einen individuellen Weg in der Firma aufzeigen, aber man kann die Prozesse so gestalten, dass individuelle Wege möglich sind oder individuelle Teile in einem festen Konstrukt.
Jetzt hattest du ja gerade schon mal so Flexibilität angesprochen. Also das ist ja eine Maßnahme, die man auf jeden Fall schaffen kann. Gibt es da noch andere Maßnahmen, wo du sagst, die findest du besonders wichtig?
Was ich halt auch sehr wichtig finde, hat viel mit Sprache und Empathie zu tun. Wenn wir uns zum Beispiel ADHSler oder ADHS-Kinder anschauen, dann hat ein Studium herausgefunden, dass bis zum 12. Lebensjahr sie im Schnitt 20.000 mehr negative Feedbacks bekommen als ein neuronormatives Kind aufgrund der Normen, denen sie ausgesetzt sind. Das sind halt auch daher die ganzen Vorurteile, die ja daher herrühren und weshalb auch viele nicht möchten, dass es publik wird. Deswegen ist mein Ansatz auch, dass es darum geht, wenn wir Feedback geben, wertschätzendes Feedback. Man kann gerne auch diese Sandwich-Methode machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie einen Sugarcoaten sollen, um Gottes Willen. Es muss natürlich auch konstruktiv sein. Aber einfach zu schauen, dass auch wir mehr Fokus auf Positives legen, weil wir einfach daraus auch mehr lernen als aus Rückschlägen, wenn wir uns die Lerntheorien anschauen. Das heißt, wenn ich im Feedbackgespräch auf jemanden zugehe und sage, hey, das hast du gut gemacht, aber ich habe festgestellt irgendwie, dass du da vielleicht noch Herausforderungen hast und dass wir, wie kann ich dich dabei unterstützen? Also auch aktiv danach zu fragen, wie sind die Präferenzen, wo brauchst du Hilfe? Und ich glaube, das sind sehr wichtige und sehr allgemein gefasste Sachen, die man da auch Unternehmen an die Hand geben kann.
Du hast ja gerade schon so positive Aspekte genannt. Und ich weiß nicht, also Michelle und ich haben vorher so ein bisschen gesprochen und wir fanden es irgendwie ein bisschen schwierig, teilweise Fragen zu formulieren, weil es halt so diese ganze Diskussion gibt mit, sollte man das Superpower oder Superkraft nennen, wenn man irgendwie durch seine Neurodivergenz bestimmte, sag ich mal, Verhaltensweisen hat, die einen auch unterstützen und einem irgendwie im Alltag sogar helfen und auch von Vorteil sein können. Wie ist da so deine Perspektive? Sollte man von Superkräften sprechen oder bleiben wir den Avengers erstmal noch ein bisschen fern im Thema Neurodivergenz?
Ich glaube, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden, ob er das als Superpower bezeichnen möchte. Ich weiß aber, dass es da eine sehr große Diskussion auch innerhalb der Neurodiversitätsinitiative oder Bewegung gibt, weil es halt, es ist ein Framing und von Superpower geht halt immer aus, das ist was Positives, das bringt einen weiter, aber vernachlässigt halt sehr stark den anderen Blickwinkel, die Kehrseite davon. Klar, wenn wir jetzt ADHS nehmen, hat man, wenn man es als Superpower bezeichnen möchte, Hyperfokuszeiten. Aber was man halt vernachlässigt ist, dass es halt auch genauso zehrend ist am Körper, weil man alles andere vernachlässigt. Ich meine, wenn man von Superpower reden möchte, dann würde ich immer mit in den Pott reinschmeißen. Dann sollte man das wie bei Superman betrachten. Er hat seine Superkräfte, auf der anderen Seite hat er aber auch genauso Kryptonit. Und man sollte beide Seiten dementsprechend auch immer mit betrachten.
Obwohl das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel.
Umgang mit Kindern durchaus positiv sehen kann, dass sie halt nicht ständig diesen Leidensweg und diesen Leidensdruck, der tagtäglich da ist, einfach diesen Perspektivwechsel dadurch ein bisschen fördert, dass man sagt, hey, du hast auch Stärken und die mehr dadurch in den Vordergrund rückt.
Sehr spannend. Also vor allem, ich glaube, auch wenn man es gerade so als Superkraft betitelt, dann ist auch die Wichtigkeit für Unternehmen, finde ich, so, also dieses Thema überhaupt sich so anzusehen, das wird automatisch runtergestuft. Also es ist so ein bisschen meine Ansicht darauf.
Ja, total.
So, wir haben sicherlich auch, also statistisch gesehen, haben wir sicherlich auch HörerInnen gerade dabei, die selbst neurodivergent sind und betroffen sind und dann vielleicht gerade in einem Arbeitsumfeld sind, was sie nicht unbedingt inkludiert oder sich irgendwie schwer tun mit den Barrieren, die du schon genannt hast. Hast du irgendwelche coolen, also klar ist das auch wieder sehr individuell, aber irgendwelche coolen Hacks für neurodivergente Menschen, um sich Arbeit irgendwie gut zu organisieren oder sich gut ja, zu strukturieren und auch vielleicht so mental zu schützen, dass man nicht irgendwie in ja, so eine Spirale gerät von, ach, irgendwie funktioniert das ja alles nicht.
Sehr gute Frage. Ich glaube, es ist schwierig, pauschal zu beantworten, ja. Aber ich glaube, ja, mein Tipp an jeden, egal ob neurodivergent oder neuronormativ, wäre, erstmal seine eigenen Stärken und Herausforderungen zu kennen. Und ich glaube, das ist schon mal ein großer Step in die richtige Richtung. Weil wenn ich sie kenne, kann ich sie auch kommunizieren. Und dann muss ich schauen, wie viel von mir will ich preisgeben bei dieser Kommunikation und schauen, wie ist die Reaktion darauf? Komme ich damit klar? Wie viel Risiko gehe ich ein, wenn ich das kommuniziere? Das muss jetzt gar nicht sein, dass ich mitteile, dass ich neurodivergent bin oder ADHS habe oder was auch immer, sondern wirklich, da geht es um einzelne Präferenzen. Das gebe ich auch jedem immer an die Hand, der es halt nicht öffentlich machen will. Und ich glaube, das ist so das, was man eigentlich jedem mit auf den Weg geben kann.
Jetzt haben wir ja unter unseren HörerInnen, ja, also denke ich mal hauptsächlich HRlerInnen, hast du da so einen Tipp, also so einen Tipp, den sie morgen umsetzen könnten, um neuroinklusiver zu sein? So?
Ja, der einfachste Weg ist fragen, was sind deine Präferenzen, was brauchst du? Es ist so, ja, der einfachste und leichteste Weg für dich jeweils.
Ja, das also spielt ja voll da rein halt in, jeder Mensch ist irgendwie anders, jeder hat andere Bedürfnisse, was du schon meintest. Den Satz hatte ich mir tatsächlich auch in der Recherche rausgeschrieben. Den kennst du zum Beispiel einen Autisten, kennst du einen Autisten. Aber natürlich gibt es, glaube ich, ja auch viele, viele Dinge, die man gut umsetzen kann, die dann nicht nur gut für neurodivergente Menschen sind, sondern vielleicht auch für andere Menschen. Ich denke da jetzt, also jetzt, wo ich das so sehe, bei uns halt Kopfhörer und alles, ist ja eine Maßnahme, die häufig genannt wird, so um einfach so ein bisschen sensorisch sich runterzufahren, weil ich glaube, das ist für alle Menschen, kann das in einem Großraumbüro auch schon mal irgendwie sehr, sehr viel werden. Und da komme ich auch so ein bisschen zu so einer Frage, die auch sehr viel kritisch diskutiert wird, so, das habe ich letztens noch in irgendeinem Post gesehen, so das Thema, sind wir nicht alle irgendwie ein bisschen neurodivergent, sage ich mal. Also so, ich kriege das auch viel mit und ich glaube, ich muss mir auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. So wenn man viel zum Beispiel auf TikTok unterwegs ist oder so, dass man dann das in den Algorithmus gespielt kriegt und dann so ein bisschen denkt so, ha, da kann ich irgendwie relaten. Was, also sagst du so zu diesem Statement, so sind wir nicht alle so ein bisschen autistisch oder ADHS?
Das kommt ganz häufig vor, wenn es darum geht, das so in einer Ecke zu drängen, sagt, das ist jetzt ein Hype, das ist einfach so ein Trend. Es wird halt dadurch nicht wirklich ernst genommen. Und ja, Neurodivergenzen sind immer ein Spektrum und irgendwer hat dann mal festgelegt, ab diesem Punkt ist es eine Neurodivergenz oder eine Krankheit im medizinischen Fall. Aber was halt da nicht mit bedacht wird, ist, die meisten können mit diesen Symptomen sich relaten und haben das in ihrem Leben mindestens auch schon einmal in irgendeiner Art und Weise erfahren. Der große Unterschied besteht aber daran, dass bei neurodivergenten Menschen diese Symptome ständig und immer da sind und sich daraus einen Leidensdruck entwickelt. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Ich hoffe, die Frage hat sich damit beantwortet.
Ja, ich gucke nur in Michelles Gesicht und sie sieht schon so, ja.
Ja, ich habe da gerade so drüber nachgedacht, weil ich habe das ähnlich wie du, Leonie. Ich bin dann auf Instagram, auf TikTok unterwegs, wie auch immer, und denke so, ah ja, das passt irgendwie. Vielleicht bin ich auch betroffen, keine Ahnung. Aber wenn du das natürlich so sagst, so, das ist ein Leidensdruck, der ist immer da. Also der ist einfach ständig präsent, dann hinterfragt man dann doch nochmal, ja, okay, trifft es dann halt wirklich auf mich zu? Bin ich auch dauerhaft von diesem Leidensdruck betroffen? Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, an der Stelle dann auch zu unterscheiden. Ne?
Und in der Diagnostik, in der Diagnostik wird halt dann auch dementsprechend recherchiert, ob diese Symptome halt auch schon seit Kindertagen vorhanden sind. Und erst dann wird halt auch wirklich darüber nachgedacht, ob da eine vorliegt oder nicht, weil
Ich meine, mittlerweile hat man auch festgestellt, sie können erworben werden, aber die meisten von uns haben das von Geburt an und dementsprechend sind ja diese Diagnostikbögen auch so aufgebaut, um sehr weit in die Vergangenheit zu schauen.
Ich glaube, was da mir mit diesem ganzen Selbstdiagnostik-Thema, das ist, glaube ich, einfach super schwierig, weil so einerseits kann das, finde ich, so ein kleiner Ansatz sein, um überhaupt auf das Thema zu kommen und überhaupt an den Ansatz zu kommen, so okay, ich sollte mich vielleicht mal damit beschäftigen und da vielleicht mal näher reingucken, medizinische Unterstützung irgendwie dazu holen, was natürlich auch super herausfordernd ist. Also ich, so wenn ich jetzt so aus meinem eigenen Nähkästchen plaudere, also ich bin ja auch gerade so auf der Suche so nach einem Platz für Diagnostik, ja, pff, kannst du vergessen. Also da sind sogar die Wartelisten geschlossen. Also es ist echt schwierig, aber kann natürlich auch Gefühle auslösen von so, okay, bin ich neurodivergent genug, um neurodivergent zu sein? So. Und da fand ich das so schön, hatte ich auch auf LinkedIn jetzt noch gesehen, unter dem Post zu dieser Folge tatsächlich, zu dem Announcement-Post, hat die liebe Vera kommentiert und meint so, ey, du brauchst keine Diagnose, um der Community so anzugehören. Also die Diagnose, klar, bringt halt nochmal auch medizinische Klarheit und kann dann halt auch nochmal gucken, was braucht es denn auch nochmal wirklich, um irgendwie damit besser umzugehen, wenn man wirklich Herausforderungen hat, die diesen Leidensdruck ja auslösen. Aber im Endeffekt ist es halt das eigene Erleben ja schon auch irgendwie ein ganz guter Indikator, würde ich sagen.
Genau, es gibt, ich weiß jetzt nicht, ob das von Vera kam oder wo ich es gelesen habe, aber ich habe diesen wunderbaren Ausspruch auch mal gehört, dass es im Endeffekt da nicht darum geht, ob du es hast oder nicht, solange du dich damit assoziierst, kannst du dich auch als neurodivergent bezeichnen. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Abschwächungen innerhalb dieser Bewegung, ob die damit einverstanden sind oder nicht, aber zielt halt auch so in die Richtung, was Vera gesagt hat.
Ich glaube, das hat man aber auch in vielen, vielen Communities, auch gerade wenn ich irgendwie in queere Communities reingucke, da ist ja auch oft dann irgendwie so, ob du dazu gehörst, das ist natürlich, aber also ich habe allgemein das Gefühl, dass gerade diese Communities, die dann eher marginalisiert sind durch zum Beispiel halt eine Neurodivergenz, dass die dann umso offener irgendwie sind, um Leute, sag ich mal, aufzunehmen und damit an die Hand zu nehmen und gemeinsam irgendwie zu gucken, was ist hier los und was können wir irgendwie gemeinsam tun?
Es verbindet halt ungemein, wenn man die gemeinsame Erfahrung gemacht hat, ausgegrenzt zu werden. Und dann will man das logischerweise nicht selber auch tun.
Ja, ich glaube, wir kommen so ein bisschen so zu unserer letzten Frage. Was wünschst du dir so von Unternehmen für die Zukunft in Bezug auf Neurodiversität?
Es sind zwei Sachen auf persönlicher Ebene natürlich, dass es anerkannt wird und die Menschen unterstützt werden und auf Unternehmenssicht natürlich, dass da mehr die Vorteile gesehen wird, die und neurodiverse Teams wirklich mit sich bringen und das auch utilized wird und im Endeffekt dann eine bessere Arbeitswelt entsteht, weil genau da aus dem Grund mache ich es, da meine Tochter irgendwann mal weniger Hürden im Arbeitsleben hat als ich.
Das ist ein schöner Abschluss.
Da, vielen lieben Dank, dass du gekommen bist und deine Expertise geteilt hast, deine Tipps geteilt hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und nochmal als Appell an alle, die zuhören, falls ihr jetzt in einem Unternehmen sitzt und ihr sagt, boah, ihr wollt das mehr angehen, geht natürlich gerne auf die liebe Nadine zu. Die ist da absolute Expertin und kann euch da sicherlich weiterhelfen, euch dahingehend zu beraten.
Dann auch nochmal von mir ganz, ganz großes Dankeschön, Nadine.
Danke an euch, dass ihr diesen Raum geschaffen habt und euch dem Thema angenommen habt. Ich fühle mich sehr gewertschätzt dadurch und ich glaube, die komplette neurodivergente Community genauso.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte so unglaublich viel Freude an dieser Folge. Also so, ich meine, ich habe da schon öfter drüber gesprochen und das Thema schon öfter aufgebracht. Das Thema liegt mir einfach sehr am Herzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon so seit Buchstabe A auf den Buchstaben N gewartet, weil mir sofort schon klar war, da werde ich dieses Thema anbringen.
Ja, und auch an der Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön an alle tollen ExpertInnen, die ihren Input mit uns geteilt haben und die hier zu hören waren, die tolle Aufklärungsarbeit leisten, was uns auch bei der Recherche enorm geholfen hat.
Wie man merkt, wir sprudeln nur so vor Inspiration und Lust auf spannende Themen, weshalb wir tatsächlich das nächste Thema für den Buchstaben O schon ausgesucht haben. Mea culpa, würde ich da sagen. Also ihr könnt leider diesmal wieder nicht mitentscheiden, aber vielleicht erratet ihr das Thema ja. Also schreibt auf LinkedIn gerne mal, was ihr denkt, was das nächste Thema sein könnte.
Und damit sagen wir bis zur nächsten Folge.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.
Dieser Podcast wird gesponsert durch die VRG, deine Anlaufstelle für HR-Softwarelösungen.
Und HRCC, dein Partner für Employer Branding und Personalentwicklung. 3, 2, 1,
yeah! Du willst mitbestimmen, was das nächste Thema ist, mitdiskutieren und vielleicht sogar in der nächsten Folge erwähnt werden?
Dann folge uns jetzt auf LinkedIn. Alle Links findest du in der Beschreibung.